Beschluss. Mit gutem Rechte hat der Spott, der so manche sonst unheilvolle Spannung entspannt, sich der Frommen bemächtigt, die aus der Frömmigkeit ein Paradieren mit Gesangbuch und Andachtsrequisiten, ein himmelndes Augenverdrehen, ein selbstgerechtfertigt salbungsvolles Getue zu machen wussten. Es darf aber doch auch nicht vergessen werden, dass es nun manchen Menschen schwer fällt, und es dürfte nicht wenige sein, überhaupt noch an den Wert der echten Frömmigkeit zu glauben. Auch wenn sie im besten Sinne fromm zu sein vermöchten, fühlen sie sich doch zu sehr bereits mitbetroffen durch den berechtigten Spott, auch wenn der nur Frömmelei und Pharisäertum zu treffen sucht, als dass sie noch wagten, offen einzugestehen, wie schal und gehaltlos ihnen ein Dasein ohne wahre Frömmigkeit erscheint. Man mag es töricht schelten, wenn zaghafte Seelen solcher Art ihrem besten Fühlen misstrauen, und doch ist in dieser Scheu zugleich eine hohe Wertung echter Frommheit, echter Frömmigkeit enthalten, denn die Ängstlichen fürchten im Grunde nur die Entweihung einer inneren Erfahrung, die ihnen heilig ist. Dennoch könnte man wohl hier sagen, dass nur subjektive Werte in Frage stünden, so dass alsdann die echte Frömmigkeit denn doch nur wenigen Bedürfnis, wenigen ihrer Art nach angemessen wäre. Da ich dir jedoch versprochen habe, dich recht zu leiten und auf sicheren Weg zu führen, der du nach dem Sinn des Daseins suchst, so muß ich dir nun am Beschluss der Führung auch zu zeigen suchen, dass du den Sinn des Daseins nie erfassen und begreifen kannst, wenn dich nicht echte, reine Frömmigkeit erfüllt. Ich sagte dir schon bald, dass du in neuer Weise fragen lernen müsstest, dass du nicht fragen solltest nach dem Sinn des Daseins, sondern danach, wie du deinem Dasein Sinn verleihen könntest. Fragst du jedoch, wie ich dich fragen lehrte, so weiß ich dir wahrhaftiglich zuletzt nichts Besseres zu sagen als den hier nun folgenden Rat. Erfülle dein Herz mit wahrer, echter, lauterer Frömmigkeit. So nur wirst du deinem Dasein ewig gültigen Sinn verleihen. Ich hoffe allerdings, dass du deine Frage nach dem Sinn des Daseins nicht aus jener platten Oberflächenneugier stelltest, die nur danach fragt, wie erdenhaft enger Verstand, und sei es auch der Verstand des Weisesten der Weisen, sich dieses Dasein leidlich erklärbar machen könne. Solcher Neugier Nahrung zu bieten, ist wahrlich nicht Aufgabe meiner Lehre, und ferne stehen mir die selbstsüchtig ängstlichen Kinder dieser Welt, die immer nur erfahren wollen, was ihrer einst wartet, statt immer so zu handeln, dass nur das Beste ihnen zum Erbteil werden kann. Wer sich hier getroffen fühlt, den mag es wie Peitschenschlag treffen, damit er aus seinem Dämmertraum endlich erwache und zu seinem Besten reif, zu seines Erbes Erwerb berechtigt werde. Wenn ich davon rede, dass du deinem Dasein Sinn zu geben vermagst, so ist mir nur daran gelegen, dir zu zeigen, dass dieses Dasein, obwohl an sich schon so vieler Ursache unabänderliche Folge, wieder nur neuer Folge Ursache wird und dass du Macht hast, die Folge nunmehr zu bestimmen, soweit deine Macht reicht, dieses Dasein umzugestalten. Es handelt sich keineswegs nur etwa darum, erhabene Gefühle in dir zu erzeugen oder gar den kindisch eitlen Glauben in dir wachzurufen, als hättest du eine Mission und seiest der Gottheit überaus wichtig in allem deinem Tun. Du magst auf dieser Erde wohl der mächtigste und erhabenste sein, der Erbe alter Geschlechter, vererbten Herrscherwillens und unermeßlichen Besitzes, und bleibst doch als Erdemensch vor dem Werturteil der Ewigen ein armer, törichter Wurm, den ein Fußtritt zertreten kann, auch wenn das Herz, das diesen Fuß bewegt, dich gerne schonen möchte. Die Umgestaltung deines Daseins, die deines Daseins Folge umgestaltet, erfordert mehr von dir als nur einen Wandel deiner Gefühle, eine Transponierung deines seitherigen Erdengeltungswillens in die Bereiche ewigen Erlebens. Magst du unter Herrschern der Allermächtigste sein oder unter Bettlern der Allerärmste, so musst du in beiden Fällen wissen, dass alles das wahrhaft irrelevant in jeder Hinsicht wesenlos ist vor dem Angesicht derer, die des wesenhaft wirklichen, ewigen Geistes Priester und Könige sind, auch wenn sie dich hier auf dieser Erde nach deiner irdischen Geltung gelten lassen, soweit du selbst es ihnen möglich machst. Was geistiges Gesetz von dir erheischt, ist wache, wohlüberlegte Tat. Es wird gewiss nicht etwa zu viel von dir verlangt. Du musst nur beweisen, dass es dir ernst ist mit deinem Streben, und diesen Beweis kannst du lediglich erbringen, indem du die Macht, die dir über Irdisches gegeben ist, gebrauchst, um dir im Ewigen Schätze zu sichern, die weder Rost noch Motten fressen können. Hier gibt es keinen Erlass und keine Umwandlung des Geforderten, so gerne dir auch die ewige Liebe Erlass und Umwandlung nach deinem Ermessen gewähren möchte. Auch wirst du dich hüten müssen, etwa zu glauben, dass du den Geist der Ewigkeit vielleicht ein wenig täuschen könntest, um scheinbar zu tun, was von dir verlangt wird, und doch zu unterlassen, was deiner irdisch engen Eigenliebe widerstrebt. Du wirst nicht gerichtet, sondern richtest dich selbst durch die Benützung dessen, was deiner Macht auf Erden untertan ist. Bist du ein armer Bettler, so darfst du sicher sein, dass das, was du aus deiner Armut wirken wirst, gewiss nicht geringeren Wertes ist als die Großtaten eines Reichen. Doch lebst du im Reichtum, so wird dein Erdenwirken nur insoweit geistig gelten, als es eben diesem Reichtum angemessen ist. Du wirst dann aus dem, was dir übergeben ist, auch deinen gerechten Beitrag leisten müssen, um das Kapital des Geistes hier in dieser Sichtbarkeit zu mehren. Du selbst musst wissen und erfühlen, was der Geist der Ewigkeit, dem du entstammst, von dir verlangt an materiellem Einsatz in dieser Welt materieller Außenwerte. Und du wirst gewiss im Geistigen nicht weiterkommen, suchst du dich zu entziehen, wo du auch in erdengültigen Werten darbringen sollst, was du vermagst. Es handelt sich keineswegs etwa darum, dein Hab und Gut zu verteilen, aber aus dem, was du besitzest, ergibt sich, was du darbieten kannst, um Geistiges in dieser Erdenwelt zu verankern. Wie auch nach gleichem Maße das Maß deines dir übertragenen, dich verpflichtenden Wohltuns sich bestimmt. Vom Geiste her ist nur gefordert, dass dein geistiges Streben stets auch dein äußeres Dasein mit erfasse und somit alle äußere Macht, die dir gegeben ist, in den Dienst der Ewigkeit stelle. Niemals wird etwa mehr von dir verlangt, als was du wirklich leisten kannst, ohne Pflichten, die aus deinem äußeren Dasein sich ergeben, zu versäumen. Es kommt jedoch bestimmt ein Tag, an dem du es bitterlich bereuen würdest, des Geistes Forderung nicht erfüllt zu haben. Da du aus deinem ewigen Leben niemals entfliehen kannst, so ist es wahrlich Weisheit, auch in dieser Erdenzeit bereits nach seinen Gesetzen sich einzurichten. Auch dieses Erdendasein ist ja nur begründet in deinem ewigen Leben, dem es wenig verschlägt, auch wenn du es leugnen zu dürfen glaubst. Du wirst diesem Dasein wohl nicht anders einen Sinn zu geben vermögen als dadurch, dass du es wach und bewusst als Teil deines ewigen Lebens zu erleben suchst. Das aber vermagst du nur, wenn du dem argen Irrtum entsagst, der dir vorgaukeln will, du könntest dir einst bewusst im ewigen Leben stehen, auch ohne vorher dein Erleben dieses Erdendaseins geistgerecht gestaltet zu haben. Willst du deinem Dasein Sinn verleihen, so ordne alles, was du hier beginnen magst, stets derart, dass auch ewige Werte durch dein Tun gefördert werden. Sinn hat dein Dasein wahrlich nur, wenn es weiter zeugend wirkt und seine Früchte dir erhalten bleiben für alle Ewigkeit.